Wir feiern ja heute Pfingsten und in der Bibel gibt es einen Abschnitt. In diesem Abschnitt wird uns gezeigt, was da passiert ist. Und das finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 13. Ich lese uns diese Verse vor, werde uns dann aber auch noch was anderes vorlesen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder, in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien. Und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dieses wohl sein? Andere sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Das Thema Pfingsten, einige Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Das war ja sozusagen die Stunde, an dem der Heilige Geist kam. Im Alten Testament vorausgesagt, dass es eine Ausgießung gab. Besonders auch für das Volk Israel wird da noch mal etwas passieren. Besonders auch die Vollerfüllung, wenn Jesus wiederkommt nach Sacharja auf den Ölberg und er dann das tausendjährige Friedensreich aufbauen wird. Da wird Joel 3 voll erfüllt sein. Hier war schon eine gewisse Teilerfüllung der Prophetie. Der Heilige Geist kam. Pfingsten, einige Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 5, da steht, Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Und das gibt theologisch unterschiedliche Meinungen. Was heißt es nun, getauft sein im Heiligen Geist? Das ist ein Lehrthema für sich, das habe ich auch schon behandelt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ihr könnt euch die CDs kaufen, ich werde nur einige Dinge dazu sagen. Das Getauftwerden im Heiligen Geist war hier etwas ganz Besonderes. Wir wissen zum Beispiel im Unterschied zwischen dem Alten Testament, da kam der Heilige Geist zu gewissen Personen wie Königen, Propheten und ging auch wieder. Was hier jetzt passierte, war etwas, was wir auch im Epheser Kapitel 1, Vers 13 lesen. Nachdem wir gläubig geworden sind, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er wohnt jetzt in uns. Das gab es vorher nicht. Der Heilige Geist lebte im Herzen David. Und auch bei anderen gläubigen Leuten. Aber wohnen und versiegelt sein im Heiligen Geist gab es nicht. Das ist etwas völlig Neues gewesen. Und Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 12, in Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen. Wir sind zu einem Leib im Geist getauft worden. Das heißt mit anderen Worten, die Taufe im Heiligen Geist benennt die Bibel hier in diesem Punkt und es bedeutet, dass der Mensch, der gläubige Mensch jetzt ein Glied am Leibe des Herrn Jesus wird. Das heißt die Taufe. Das heißt, jeder wiedergeborene gläubige Mensch ist automatisch auch geistgetauft, wenn man so den Begriff so wählt, die Geistestaufe. Das sagt Paulus. Wir sind alle in einem Geist zu dem Leib des Herrn getauft. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass es nochmal eine zusätzliche Sache gibt. Sondern die Bibel sagt, wenn man von der Taufe im Heiligen Geist spricht, ist das nichts anderes, wenn man sich bekehrt, man den Heiligen Geist empfängt, versiegelt wird, wird man automatisch ein Glied am Leib des Herrn. Und das nennt die Bibel auch die sogenannte Geistestaufe. Deswegen sind alle wiedergeborenen Menschen, jeder Christ, der sich für Jesus entschieden hat, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, automatisch auch geistgetauft. Und er ist ein Glied am Leib des Herrn. Er ist versiegelt mit dem guten Heiligen Geist. Und heute soll das ja um den Heiligen Geist auch gehen. Und hört mal, dieser Martin Lloyd-Jones hat einen ganz gewaltigen Spruch gesagt, oder einen Satz oder zwei. Hört mal, was er sagt. Was für ein Akt der Erniedrigung und Demütigung fand statt, als der Sohn Gottes, Jesus Christus, als Kind in Bethlehem geboren wurde. Darüber machen wir uns ja alle Gedanken. Welche Erniedrigung, der König aller Könige, Jesus selbst, Gott selbst in einer Futtergrippe. Was für eine Erniedrigung. Aber das andere kommt jetzt. Aber es ist ein gleichrangiger Akt der Erniedrigung, für die dritte Person der Gottheit, dem Heiligen Geist, zu kommen und in uns Menschen zu wohnen. Geschwister, ich glaube, dass manche Futtergrippe sauberer ist als das Herz eines Menschen. Wie viel Schmutz, wie viel Dreck der Sünde ist in dein und in meinem Herzen? Ich wüsste jetzt gar nicht, was niedriger ist, dass der Herr Jesus in eine Futterkrippe hineingelegen wurde, in einen Stall, wo Tiere sind. Das ist schon natürlich eine Erniedrigung ohnegleichen. Aber dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und in mein Herz, was eine Räuberhöhle ist, das ist genauso demütigend. Bist du dir schon mal darüber bewusst geworden, was für eine Erniedrigung der Heilige Geist tut, indem er in deinem Leben bleibt? Sieh mal, wenn wir in eine Wohnung kommen, wo es nicht gut riecht und wo es schmutzig und dreckig ist, da halten wir uns gar nicht erst auf. Da gehen wir raus. Aber der Heilige Geist bleibt in unserem Leben, obwohl wir oft auch beschmutzt sind mit Hass, mit Lieblosigkeit, mit Eigenwille, mit Stolz, mit Rechthaberei, mit Gotteslästerung. Wie viele Dinge sind in deinem und in meinem Herzen? Und eines der größten Wunder für mich ist, dass der Heilige Geist bleibt in uns, dass er aufräumt. Das ist eine ganz große Gnade. Es gibt Bewegungen, da sagt man, ich brauche mehr Heiligen Geist, ich brauche mehr Heiligen Geist. Den möchte ich einen Satz vorlesen von Max Lucado. Wisst ihr, was der Mann sagt? Eine wichtige Frage ist nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist, sondern wie bekommt der Heilige Geist mehr von mir? Da kann man Amen zu sagen. Das ist entscheidend. Ich brauche nicht mehr Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Der ist entweder in mir ganz oder ist gar nicht da. Eine Lehre, die etwas sagt, dass er stückweise kommt, ist eine Irrlehre. Aber wisst ihr, wichtig ist, dass der Heilige Geist mich hat. Ich habe euch das schon mal gesagt. Ich werde nicht müde, dieses Bild euch weiterzugeben. Wenn der Heilige Geist in dein Herzen eingezogen ist bei deiner Bekehrung, dann hast du ihn in dein Haus, in dein Lebenshaus hineingenommen. Wenn ich nach Hause gehe und schließe die Tür auf und bin im Flur, dann kann ich sagen, ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause, das machst du auch. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich in jedem Raum bin. Ich bin vielleicht nur im Eingangsflur. So ist es auch bei einem Christen, er bekehrt sich, der Heilige Geist kommt und dann ist das Entscheidende, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass ich dann den Herrn nehme und ihn durch mein Lebenshaus führe, in meine Küche, in mein Wohnzimmer, in mein Schlafzimmer, wo auch immer, im Keller, in jeden Raum. Das heißt erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist da ist, das ist so. Die Frage ist, ob wir ihn alle Schlüssel unseres Lebens übergeben. Wir haben manche Räume in unseren Herzen, in unserem Leben. Da schließen wir zu. Das ist zum Beispiel ein Raum der Finanzen. Da sagen wir, da hat Gott gar nichts zu reden. Die Knete gehört mir. Oh, Gott sagt, wenn die Knete dir gehört, kann sie dir bleiben. Aber es wäre klug, wenn du auf mich hörst, wie du verwalterisch mit deinem Geld umgehst. Und so gibt es andere Bereiche. Das gibt den Bereich deiner Ehe, die Erziehung deiner Kinder. Es gibt den Bereich deiner Freizeit, deiner Zeit, deiner Gaben, deines Geldes, wo auch immer. Und Geschwister, wir haben alle in unserem Leben Türen, wo wir wissen, da müssten wir eigentlich mal aufschließen und den Motter endlich mal rausholen. Wir haben alle in unserem Leben irgendeine Tür, die ist voll gemüllt mit Sünden. Das sind vielleicht Dinge, die wir uns schon lange vorgenommen haben, endlich mal zu bereinigen. Das getauft seinem Heiligen Geist, ich werde ein Glied am Leib des Herrn. Dann gab es noch, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Begebenheit, dass Jesus dort sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Der Herr sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wörtlich dieses Wort Dynamis, wo das Wort Dynamit kommt. Christen sind Dynamitmenschen, das sieht man nur oft nicht. Manche schleichen durchs Leben, als wenn sie Baldrian-Tropfen in Hochdosierung genommen haben. Die schlafen fast nur ein. Die Bibel sagt, Christen sollen Dynamit sein. Kann es sein, dass du kein Dynamit bist? Vielleicht ist der Heilige Geist gar nicht in dein Leben. Vielleicht bist du ein religiöser, frommer Mensch, der aus eigener Leistung versucht, Christ zu sein. Viel Spaß dabei, es wird dir nicht gelingen. Vielleicht versuchst du aus eigener Kraft ein kraftvolles Leben zu führen. Das gelingt dir vielleicht für einen Tag, für zwei Tage. Und dann kommen die Krisen des Lebens, dann kommt der graue Alltag. Wo ist da die Dynamo ist in dein Leben? Sie ist nicht da, weil wahrscheinlich der Heilige Geist in dein Leben nicht da ist. Frag dich mal, ist der Heilige Geist in dein Leben? Ist er da? Und wenn er da ist, hast du ihm alle Schlüssel übergeben? Denn das ist der entscheidende Punkt, warum manche Christen eingeschlafen sind. Sie haben sich mal bekehrt, sie haben Jesus eingeladen, aber sie haben nur die Haustürschlüssel vorne für den kleinen Korridor gegeben. Gib ihnen heute endlich den ganzen Schlüsselbund deines Lebens. Ein Wirken in der Kraft des Heiligen Geistes führt zum Zeugnis. Manche Leute sagen, erzähl mal was von Jesus. Mir geht nicht, kann ich nicht, trau mich nicht. Die gleichen Leute reden 10 Stunden über irgendwelche anderen Dinge, aber sie können kein Zeugnis vom Herrn geben. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass der Heilige Geist nicht in dein Leben ist. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet sie sein. Diagnose des Herrn Jesus ist, wenn jemand mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt ist, gibt er Zeugnis. Das heißt, mit anderen Worten, wenn jemand kein Zeugnis gibt für den Herrn, ist die Kraft des Heiligen Geistes nicht da. Und der Mensch, der glaubt, wiedergeboren zu sein, ist in Wirklichkeit ein frommer, religiöser Mensch, der sich vielleicht auch mal in ein Gebet an den Herrn Jesus gewandt hat, aber der sein eigenes Leben führt. Bist du ein Zeuge für den Herrn, dann ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dein Leben Raum hat. Das Dritte. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1 ab Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Wer? Die Jünger, die da auf den Ölberg waren, bevor Jesus wieder zum Himmel auffuhr. Das war 10 Tage vor Pfingsten. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Schabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Was war das? Die waren auf diesem Ölberg. Jesus war da und hat ihnen etwas gegeben und dann fuhr Jesus auf. Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. Und normal hätte das jetzt sein müssen, sie kommen von dem Berg runter und müssten sofort nach Jerusalem und predigen. Tun sie das? Nein! Was tun sie? Sie suchen das Angesicht Gottes. Geschwister, das ist mir groß geworden. Sie hätten normal vom Berg gehen müssen und sofort Richtung Jerusalem. Was tun sie aber nicht? Sondern sie suchen die Brüder und die Schwestern und sie fangen an zu beten. Sie fangen an zu beten. Und hier steht es, sie alle verharrten einmütig im Gebet. Das war nicht mal so ein kleines Gebet, mal, lieber Herr Jesus, sei mein Gast und segne, was du mir beschert hast. Amen. Das ist das Gebet für allermeisten Christen beim Essen. Übrigens stimmt das Gebet nicht. Jesus sei mein Gast, Jesus wohnt in mir. Ich muss nicht beten, Jesus sei mein Gast, der ist mein Herr. Das Gebet ist schon mal von vornherein falsch. Das ist kein richtiges Gebet. Herr Jesus sei mein Gast, der ist mein Herr. Er ist der Chef des Ganzen. Er ist nicht mein Gast. Gut, das ist eine andere Geschichte. Aber versteht ihr, die Jünger kommen und gehen hin, wo sie sich aufzuhalten, zum Gebet. Die Wichtigkeit einer regelmäßigen Gebetsgemeinschaft. Und jetzt hört mal zu, ein Bruder hat einen wunderbaren Satz gesagt. Das Gebet ersetzt keine Tat. Das stimmt. Es ist aber eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Habt ihr das verstanden? Das Gebet selbst ersetzt keine Tat. Aber es ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Und das haben die Jünger verstanden. Die haben erstmal das Angesicht Gottes gesucht. Gebetsgemeinschaft. Und dann passiert etwas. Apostelgeschichte 1, Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es waren aber einige Menge von etwa 120 Personen beisammen, ihr Brüder. Das heißt, der Petrus predigt in der Gemeinde. Noch nicht vor Jerusalem, das ist noch nicht Apostelgeschichte 2 ab Vers 14, wo er nachher predigt. Der predigt erstmal in seiner Gemeinde. Moment mal, Petrus? War das nicht der, der noch kurz davor, vor der Kreuzigung, dreimal den Herrn verleugnet hat, sogar geschworen hat, ich kenne ihn nicht? Ja, dieser Petrus. Ja, aber wie ist denn das gekommen? Das war doch ein Versager. Der wiederhergestellte Petrus wurde zuerst wieder in der Gemeinde eingesetzt. Er tat Buße, er hat Tränen der Buße gehabt und Jesus hat das erkannt. Und Jesus begegnet ihm am See Tiberias, in Johannes Evangelium Kapitel 20 ist das, 21 auf den See Tiberias. Und er stellt ihn wieder her. Jesus begegnet ihm. Und dann ist es nicht so, ist interessant, da müssen wir uns alle jetzt mal abgucken, wie man mit Brüdern umgeht und auch mit Schwestern, die in Sünde gefallen sind. Der Petrus ist in schwerer Sünde gefallen. Er hat geschworen, dass er ihn nicht kennt. Er hat Buße getan. Und kein Monat später war er wieder im Einsatz. Wisst ihr, was wir machen? Wenn Menschen Buße tun, kenne ich viele Gemeinden, da tun Leute aufrichtig Buße. Und dann sagt man, ja, die Buße ist zwar schon da, aber nun müssen wir erstmal gucken, ob du dich bewährst und warten wir erstmal 10 Jahre. Und dann darfst du vielleicht mal eine Einladung machen. Und dann gucken wir mal so mit 35 Jahren, dass du nochmal einen Hauskreis leiten darfst. Und kurz vor deinem Heimgang, da darfst du nochmal auf die Kanzel. Ich übertreibe jetzt, ich male jetzt ein bisschen schwarz. Aber Geschwister, wir haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Wir müssen uns abgucken, wie man umgeht mit Menschen, die Buße getan haben in der Bibel. Petrus hat öffentlich völlig versagt. Er hat geschworen, ich kenne ihn nicht. Und keine 4, 5 Wochen später, also nach der Auferstehung, 50 Tage danach war die Ausgießung des Heiligen Geistes und hier war das noch vor Pfingsten, das waren nun 40 Tage danach, ist dieser Mann in der Gemeinde wieder in einer leitenden Position und sagt hier, wir müssen jemanden nachwählen, Judas ist nicht da und der Matthias wird gewählt. Das ist so schön, dass wir das lernen können. Wisst ihr, die Urgemeinde, die hat wirklich gewusst, wie man mit Sünde umgeht. Sünde muss gestraft werden, aber dann ist auch wieder der Einsatz da. Versteht ihr? Wir müssen nicht Leute brandmarken für 100 Jahre. Dadurch entstehen viele heuchlerische Gemeinden. Da hat ein Bruder sich mal geöffnet und dann haben die geguckt, warst du? Was für Sünden hast du denn gemacht? Ja, ich. Dann hat er das bekannt, in der Hoffnung, dass die Brüder ihn auch annehmen. Und dann wurde er aufs Abgleis gestellt. Ja, dann lassen wir es erstmal da. Du züchtest Heuchler, wenn du so gehst. Weil andere sagen, Moment mal, in dieser Gemeinde, wenn ich Sünde benenne, dann kriege ich ja 10 Jahre Stummarrest. Wie geht's dir, Bruder? Blendend. Ich habe zwar gestern einen geschlagen, das sage ich dir aber nicht. Blendend. Deine Ehe, wunderbar. Ich streite mich jeden Tag mit meiner Frau. Wie geht's deine Ehe? Blendend. Ich werde doch nicht mehr in dieser Gemeinde die Wahrheit sagen. Geschwister, die so das handhaben, wie es in vielen, das sind Heuchler. Und sie erziehen die Heuchler. Das ist das Schlimmere. Sie haben die Verantwortung. Die Urgemeinde war das nicht. Die Urgemeinde hat Aufrichtigkeit belohnt. Das macht Gott auch. Und das müssen wir auch tun. Wir müssen nach dem gehen, was in der Bibel steht und nicht, was uns Menschen erzählen. So stand es in der Bibel. Lest es nach. Wisst ihr, was wichtig war? Der Petrus war ja da und hat gebetet. Hört mal, was da steht. Wer Menschen zu Gott führen will, muss von Gott her zu Menschen kommen. Petrus hat erst gebetet mit den Geschwistern und dann ist er öffentlich nach vorne gegangen. Wir machen das oft falsch, dass wir zuerst reden und dann beten, weil wir müssen oft, wenn wir geredet haben, so viel in Buße tun, dass wir beten wieder müssen. Wir sollten, bevor wir reden, mehr beten. Dann ist es auch gesegneter. Wie oft haben wir Fehler gemacht, dass wir zuerst mit den Leuten reden, totreden die Sache und dann streiten wir uns noch und dann beschuldigen wir noch die Geschwister. Oh, die sind ungeistlich, die hören nicht zu. Dabei ist mein Herz völlig hochmütig und stolz und anstatt ich vorher erstmal ins Gebet mein Leben ordne vor dem Herrn und den Herrn bitte, dass sie mir Demut gibt und Liebe für den Bruder und die Schwester. Wie viel Streit und Zank wäre nicht passiert, wenn wir, bevor wir mit Menschen reden, mal ins Gebet gehen. Petrus hat das hier uns vorgelebt. So war das. Dann ist immer noch nicht Pfingstpredigt. Ne? Jetzt geht's los. Jetzt geht die Predigt los. Das ist im Vorfeld wichtig zu wissen. Ich möchte euch noch, wer möchte ein bisschen Schwarzbrot bekommen? Das sind so besondere Weisheiten aus dem Wort Gottes. Wer möchte das hören? Dann lege ich nochmal los. Okay. Auf den Ölberg, rund am Abhang, waren ganz viele Gräber, auch heute noch in Jerusalem, am Ölberg. Wo waren die Jünger? Auf den Ölberg, wo die Gräber waren. Und wo gingen sie hin? Nach Jerusalem, die Stadt des Glaubens. Wisst ihr, was für ein Bild da drin ist? Das ist unser Leben. Wir leben auf dem Friedhof dieser Welt, wo der Tod uns umzingelt. Und unser Auftrag ist, dass wir vom Ölberg, der vom Tode gezeichnet ist, hineingehen nach Jerusalem, der Stadt des Glaubens, und verkündigen. Wir sind auf dem Weg in einer Stadt, um uns sind ständig Gräber. Um uns sind Menschen, die sind geistlich tot und auch leiblich tot. Und in dieser Welt, die gezeichnet ist vom Tod, müssen wir nach Jerusalem gehen. Wir sind auch unterwegs nach Jerusalem, nur nicht nach dem geografischen. Ich hoffe, dass wir da mal hinfahren, aber wir sind unterwegs nach dem himmlischen Jerusalem. Das ist unser Weg. Das ist mir in der Vorbereitung groß geworden. Die kamen von diesem Ölberg, der gezeichnet war von Totenstätte und sollten nach Jerusalem gehen, wie unser Leben. Ist wunderbar, was in der Bibel alles ist. Jetzt kommen wir zu Pfingsten. Ich habe uns ja vorgelesen, Kapitel 2. Wisst ihr, was da steht? Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ich möchte am Anfang dazu sagen, alles braucht seine Zeit. Die Ausgießung des Heiligen Geistes war schon geplant, bevor der Mensch und die Welt geschaffen wurde. Aber es hat lange gedauert, bis dieser Pfingsttag da war. Wir müssen immer darauf achten, dass Gottes Zeit erfüllt ist. Man kann es nicht machen. Manche Menschen, manche Christen wollen Geistlichkeit machen. Wir machen jetzt eine Veranstaltung und dann kommt der Segen. Wir können gar nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist viel ungeistliches Unsinn. Das können wir machen. Da sind wir Weltmeister drin. Geistlichkeit kann nur von Gott kommen. Und das möchte ich euch so mitgeben. Alles braucht seine Zeit. Und wisst ihr, was dann passierte? Sie waren auch alle an einem Ort beisammen. Manche Christen sagen, du, ich brauche das nicht. Du, ich habe mich bekehrt, ich brauche das nicht. Die Gemeinschaft der Gläubigen, du, ich gehe lieber heute angeln. Oder ich gehe lieber heute kegeln. Oder keine Ahnung. Heute ist Sonntag, Pfingsten, morgen ist ein Feiertag, nix, mach Party. Stellt euch mal vor, Petrus hätte so gedacht oder Johannes, die hätten das wichtigste Ereignis in der Gemeinde nicht mitbekommen. Wisst ihr, warum manche Christen nichts mitbekommen? Weil sie ständig nur für sich allein sind und die Gemeinschaft nicht suchen. Sie sind nicht im Gottesdienst, man sieht sie in keiner Bibelstunde, man sieht sie nirgendwo, wenn Veranstaltungen sind für den Herrn. Man sieht sie meist nur in der Welt. Das müssen wir von der Urgemeinde lernen. Hier waren Leute zusammen. Sie waren an einem Ort beisammen als Gemeinde. Dann steht hier noch etwas Wichtiges. Und plötzlich, versteht ihr? Da steht plötzlich. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Ein Brausen kam, plötzlich. Merkt ihr das mal? Gott ist nicht berechenbar. Da steht dieses Wort plötzlich, das ist mir groß geworden. Plötzlich passiert immer alles, was nicht vorhersehbar ist. Du kannst Gott nicht vorhersehen, irgendwo in welchen Dingen. Gott kommt in dein Leben plötzlich. Und oft wirst du merken, plötzlich sind die Situationen da. Das macht Gott immer. Wir haben nicht Gott in der Tasche. Manche Christen glauben das. Die spulen Programme ab und denken, sie haben Gott in der Tasche. Gott hat uns in seiner Tasche. Und das ist gut so. Alles braucht seine Zeit, als die Zeit erfüllt war. Und dann kommt hier Wind. Und da steht nicht, dass die Zungen mit Feuer waren, sondern wie Feuer. Wir müssen nicht falsches sagen. Manchmal sieht man Bilder, da sind dann Zungen mit Feuer. Da steht wie. Wie Feuer. Wisst ihr, das gehört oft zusammen. Der Heilige Geist wird oft auch in diesem Bild des Windes gebraucht oder des Brausens und auch des Feuers, der Reinigung. Wisst ihr, was mir so wichtig geworden ist? Dass es ein Brausen war. Wo Brausen ist, das wissen Leute, die draußen sind, mal wenn ein richtiger Sturm kommt, da ist Leben. Wisst ihr, wo der Heilige Geist ist? Da ist ein Bild für den Wind, da ist Bewegung. Und das Feuer, da ist Reinigung. Diese beiden Dinge sind mir wichtig geworden. Wo der Heilige Geist ist, ist Bewegung, ein Bild für Wind, und ist Reinigung, ein Bild des Feuers. Und da offenbart sich der Heilige Geist. Sieh mal, wenn wir zu Hause sitzen und sagen, oh Herr, ich möchte für dich unterwegs sein. Und du hast zu Hause so viel Traktate. Und deinen Nachbarn gibst du ständig die Zeitschrift, die Bildzeitung. Und du sagst, Herr, ich möchte für dich ein Missionar sein. Dann wird der Herr sagen, das ist ja schön, dass du für mich ein Missionar bist. Wäre nicht schlecht, wenn du deiner Nachbarin endlich mal das Andachtsbuch gibst, was du ihr schon seit 2 Jahren versprichst. Wisst ihr, Geschwister, viele Christen, leider auch in unserer Gemeinde, sind nicht in Bewegung. Die sitzen nur. Geistig, ich meine nicht auf euren Stühlen, das sitzen wir jetzt alle, außer ich stehe jetzt, ne? Aber viele Christen sitzen nur. Darf ich dich mal fragen, lieber Bruder, Schwester, bist du aktiv unterwegs für Jesus? Bist du aktiv unterwegs? Und bist du auch aktiv unterwegs außerhalb deiner Familie? Manche Christen drehen sich nur um sich selbst und ihre Familie. Den ganzen Tag drehen sie sich um ihre eigenen Probleme. Sie sind blind für die Nöte des Nächsten, weil sie nur mit sich beschäftigt sind. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes große Egoisten. Unser Dienst als Christen ist für den anderen gedacht. Wir müssen in Bewegung kommen. Und dann steht hier etwas Wunderbares. Er setzte sich auf jeden. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das ist schön, dass da nicht steht, und der Feuer kam und setzte sich auf Petrus. Und Johannes, den mag ich nicht, da man nicht. Und dann nochmal vielleicht den und so. Ist das nicht schön, dass alle beisammen, das waren ein paar Leute da, ne? Und auf alle setzte sich der Heilige Geist. Der Heilige Geist setzt sich nicht nur auf die Überflieger. Der Heilige Geist kommt in jedes Leben, wo man ihn bittet. Da ist einer, der ist hochintelligent, hat einen Intelligenzquotient, dass er in der Welt ein Professor ist. Wenn der auf seine Knie geht, kommt der Heilige Geist. Da ist ein Mensch, der ist vielleicht Analphabet, der kann noch nicht mal seinen Namen schreiben, der hat die Schule nie von innen gesehen. Wenn der auf seine Knie fällt, kommt der gleiche Heilige Geist genauso mit seiner ganzen Kraft und Macht auch in sein Leben. Da ist ein Mann, Mitte 30, der geht auf seine Knie und betet und der Heilige Geist kommt. Da ist ein alter Opa, der ist 90 vor dem Tod und er betet und der Heilige Geist kommt. Da ist ein kleines Kind, vielleicht 4, 5 Jahre, es betet und der Heilige Geist kommt. Ist das nicht herrlich? Bei dem Heiligen Geist gibt es kein Ansehen der Person, weil er Gott ist. Und er freut sich, der Heilige Geist als Gott freut sich, in deinem Herzen leben zu können. Der Heilige Geist möchte so gerne dein Leben reinigen. Du sagst vielleicht, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, ja, gerade deswegen ist er gekommen. Es gibt keinen, den ich kenne, der lieber sauber macht als der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Meister der Reinigung. Freu dich, dass er da ist. Und gib dein Leben hin und sag, reinige mich. Er tut es gerne. Der Heilige Geist sucht alle Menschen und spricht ihre Sprache. Da waren ja Meder, Parther, das waren Juden, die woanders aus dem Ausland groß geworden sind. Und plötzlich hörten die sie in einer Sprache. Das war ja dieses Sprachenwunder, was hier war. Dass Leute in einer Sprache sprechen konnten, die sie nie gelernt haben. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt Indonesisch plötzlich spreche hier. Ne? Perfekt. Sieh mal, mir hat das etwas zu sagen gehabt, dieses Sprachenwunder. Gott spricht jede Sprache. Selbst Marichib, auch unsere Sprache. Selbst unsere Sprache spricht Gott. Ich kann in meiner Muttersprache Romnes mit ihm reden und er hört zu. Wahrscheinlich kennt er sogar noch Wörter, die ich nicht mehr kenne. Ich glaube, dass Gott unsere Sprache besser spricht als wir. Aber ist das nicht herrlich? Ist das nicht gewaltig, dass Gott ist sich nicht zu schade, jeden Dialekt und jeden Slang zu sprechen? Wir sagen, nee, Bayerisch, die lassen wir, ihre Verrückte sprechen da, die wollen wir nicht sprechen. Wir grenzen aus. Nee, wir sagen nur Marichip hier entscheiden. Kolle Wabarak, wenn komisch. Wir grenzen Leute aus. Und der Heilige Geist sagt, ob du Türkisch sprichst, ob du halt Sinto oder Roma, ob du aus Afrika kommst oder wo auch immer. Ich spreche deine Sprache und ich liebe dich. Und er spricht zu den Herzen. Und Gott ist so gnädig, weil er weiß, Kujiname selbst, wir hören zu und plötzlich, wir haben nur Vorhof, wir sind in der Stadt irgendwo und wenn mehr als Sinti, ich spreche jetzt mal von uns, ne? Wir gehen da so und merken wir das nicht irgendwo, dann, die Garmisch schon, na gut, 1000%ig sind, dann ist schon Amisch, Galko, Wawa, Nenna, die Sprache verbindet uns. Also in der da könnten jetzt 1 Million Leute Deutsch sprechen, das würde mich überhaupt nicht bewegen. Aber ich höre sofort der Penelier, schnall schon oder, oh mein Gott, was sind da? Genau. So, versteht ihr? Das ist Sprache. Bei dem Turmbau zu Babel wurde die Sprache verwehrt in Form von Sünde. Die Menschen wollten sich einen Namen machen, wollten über Gott. Und Gott sagte, ich werde euch mal zeigen, was ihr macht. Und alles ging daneben. Und durch dieses Pfingstwunder wollte Gott sozusagen auch zeigen, durch den Heiligen Geist wird der Fluch aufgehoben. Ihr versteht euch jetzt alle wieder. Eines Tages werden wir alle Sprachen verstehen. Da freue ich mich drauf. Wir werden alles verstehen. Es wird keine Fremdsprache mehr geben. Wisst ihr, wo der Heilige Geist wirkt? Wir wissen jetzt nicht, was die dort gesagt haben. Ich hätte es gern gehört. Ich hätte gern mal gehört, was haben die denn jetzt da gesagt in den Zungenreden? Dann sag doch mal was. Interessant, die Bibel sagt dazu nichts. Ich werde den Herrn mal später fragen. Das ist eine Frage, die ich auch habe. Ich möchte nur wissen, was hat Petrus da gesagt? Auf Aramäisch oder was auch immer. Steht doch nicht. Aber wisst ihr, was da steht? Sie hörten sie reden von den großen Taten Gottes. Simon, und was ist entscheidend? Wo der Heilige Geist wirkt, da wird Gott verherrlicht. Wenn eine Bewegung von sich sagt, wir haben den Heiligen Geist und tun ständig Menschen verehren, sich verehren, ihre Gemeinde verehren, vergiss es. Eine Gemeinde, wo der Heilige Geist richtig Powerkraft wirkt, ist eine Gemeinde, wo die Leute sich total über Hals und Kopf in Jesus verlieben. Darf ich dir die Frage stellen? Bist du verliebt in Jesus? Von ganzem Herzen? Ist es bei dir so, dass du sagst, Herr, ich möchte nie mehr ohne dich leben? Sag ihm das. Sag es den Herrn. Wisst ihr, was dann passiert? In Vers 13, da haben die gesagt, einige sprachen komisch, was die da sagen, und einige sagen, die haben einen getrunken. Merkt ihr das? Wo der Heilige Geist wirkt, treten Unterschiede auf. Die einen haben das angenommen und haben gesagt, super, wir hören sie. Und die anderen sagen, ach, hör doch auf, die sind doch Golemato. Sieh mal, ist das unser Leben auch? Ist es nicht in unserem Leben auch, wenn der Heilige Geist wirkt? Wir gehen in die Stadt, ist mir schon oft passiert, ist mir wirklich oft passiert, habe ich mit Menschen gesprochen über den Glauben.
Mensch, bist du Christ? Lass mich bloß zufrieden mit diesem Jesus.
Und dann, 10 Gespräche später, sehe ich schon vom Angesicht, möchten Sie auch ein Traktat? Nee, aber du bist mein Bruder. Ich habe das vom Angesicht schon gesehen. Sind Sie auch Christin? Ja. Lieben Sie Jesus? Ja. Wann haben Sie sich bekehrt? Und hat sie mir erzählt vom Glauben. Sieh mal, das ist das. Der Heilige Geist macht Unterschiede. Manche wollen von Gott nichts wissen. Die sagen, oh, die sind doch alle verrückt. Die ganzen Christen, Gott, Stocknabelo, die sind alle durchgeknallt. Und einige Christen, und ich hoffe, dass du auch dazu zählst, dass man gerne ist da, wo Gläubige sind. Weil Jesus da ist. Jesus hat besonders verheißen, wo 2 und 3 versammelt sind. Und wisst ihr, was dann passiert? Ab Vers 14. Apostelgeschichte 2. Petrus aber stand auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Dieser Petrus, dieser Versager, wird jetzt ein mutiger Zeuge. Oh, das liebe ich an Pfingsten. Wisst ihr, das liebe ich am Heiligen Geist, dass er den Spieß umdreht. Vielleicht bist du auch bekannt als jemand, der sein ganzes Leben verfuscht hat. Vielleicht sagst du auch, da könnte ich dir jetzt Storys erzählen. Und der Heilige Geist liebt es, die dunkle Story deines Lebens, die der Satan geschrieben hat, mit dir zusammen in eine andere Story zu schreiben, nämlich in die verherrlichte Story des Sohnes Gottes. Der Heilige Geist liebt es, dein Leben auf den Kopf zu stellen, aber positiv. Das, was den Satan gelungen ist, vor deiner Bekehrung zu zerstören, kann der Heilige Geist wieder alles ändern. Und der Heilige Geist nimmt sogar die dunklen Schattenseiten deines Lebens. Wisst ihr, es gibt manche Leute, die sind bekannt für ihre Sünden. Da sagt man nur einen Namen. Ach, Gupia, Pipasco, ja, der trinkt, das ist klar, der wird immer trinken. Aber wisst ihr, wenn der plötzlich Christ wird und vorbildlich sein, da hat die Welt keine Argumente mehr. Wisst ihr, wir haben auch in unseren Reihen manche Leute. Einer sitzt hier, unser Gago Gerd. Das war auch jemand, der nicht unbedingt Feuer und Flamme war vor seiner Bekehrung, wenn man mit Jesus kam. Aber Gott hat ihn eingeholt. Und Gott hat ihn verändert. Und jetzt ist er hier und liebt Jesus. Und wenn Leute jetzt hören, ja gut, genau, das war mal. Heute liebt er ihn. Was? Der ist zum Glauben gekommen? Ja. Ja, dann kann ich wohl auch noch zum Glauben kommen. Dann findet Gott mich auch. Und deswegen bin ich meinem Herrn so dankbar für Menschen wie Gago Gerd und auch für andere Menschen, wo andere sagen, das wird nie was. Und dann sagt Gott, du hast keine Ahnung. Lass mich mal kommen. Lass mich mal kommen. Aus Versagern werden mutige Zeugen durch den Heiligen Geist. Hört mal, was jetzt passiert. Erst wurde Petrus wieder in der Gemeinde eingesetzt, nachdem er sein Leben geordnet hatte. Das haben wir gelesen im 1. Kapitel. Und jetzt hat er die Vollmacht, vor der Welt zu treten. Das ist immer die richtige Reihenfolge. Wir müssen unser Leben ordnen und dann können wir rausgehen. Wo der Heilige Geist wirkt, da werden die Herzen getroffen. Der Petrus predigt, eine Hammerpredigt, und in Apostelgeschichte 2,37, da steht, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz, wörtlich steht da, durchbohrte ihnen das Herz. So waren sie getroffen. Und sie sagen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, Brüder? Das bewirkt der Heilige Geist. Das war bei deiner Bekehrung auch so, oder? Wenn man sich bekehrt, dann merkst du, jetzt ruft er mich. Ich habe das damals gemerkt, als er mich rief. Ich wusste genau, jetzt klopft er. Ich habe genau gewusst, jetzt ist Jesus vor meiner Herzenstür. Und dann ist der Teufel gekommen und wollte mir 1 Million Dinge dagegen reden. Oh, ich bin so dankbar, dass der Bruder Schmidt damals so geistig war und meine Hand genommen hat. Ich wollte abhauen. Ich werde das nie vergessen und seine Hand auf meine. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt, die musste aufgemacht werden. Der Satan, der wollte mich da nicht reinhaben. Und ich werde das nie vergessen. wo wir dann zusammen auf unsere Knie waren, in Ammernweg. Ich weiß genau noch, welcher Ort. Ich weiß auch genau, wo ich gekniet habe. Und ich werde das nie vergessen, das war wie ein Ölwechsel in meinem Leben. Das war ein herrliches Gefühl, dass man den Herrn seine ganzen Ballast abgeben konnte. Und dann gemerkt hat, als Jesus ins Leben kam. Das war mein Abend, den werde ich nie vergessen. Sieh mal, der Heilige Geist führt in die Ordnungen Gottes hinein und nie gegen diese. In Apostelgeschichte 2,42, da steht dieser Zentralvers, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Da führte sie der Heilige Geist hin. Sieh mal, Nachfolge bedeutet immer, in den Ordnungen Gottes sich zu bewegen. Nicht mein eigenes Ding machen. Das haben die Jünger kapiert. Und der Heilige Geist hat sie da hineingeführt. Jemand hat mal gesagt, für die Gemeinde sind drei Dinge wichtig. Gereinigt, geeinigt, gefestigt. Und das brauchen wir in der Gemeinschaft. Und das Letzte, wo der Heilige Geist wirkt, da werden wir zum Segen für andere Menschen. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 43 bis 47, müsst ihr nachher mal lesen, da steht, niemand sagte von sich, dass es seins wäre. Die haben die Häuser verkauft, wenn einer Probleme hatte und Nöte. Und dann ist Ehrfurcht gekommen. Die Ungläubigen haben auf die Christen geschaut und haben gesagt, Mann, leben die. Wow, den Gott will ich auch haben. Sieh mal, bei uns ist es oft so, wenn Menschen auf unserem Leben gucken, dann sagen sie, was? So wie der lebt, der nennt sich Christ. Dann schau mir lieber Jörg Arme rum, da bin ich ja viel gläubiger als der. Schande über uns, wenn wir den Namen Jesu Unehre machen, indem wir den Menschen erzählen, wir sind Christen und leben schlimmer wie der Teufel. Lass uns von nichts mehr Angst haben in unserem Leben, als dass man Jesus nicht sieht. Das solltest du jeden Tag beten. Herr Jesus, bitte werde du sichtbar in mein Leben. Die einzige Angst, die ich dir gönne, tiefste Angst, die ich dir gönne, ist die Angst, dass du Jesus verdunkelst. Hier war das so. Und ich wünsche mir, dass in der Kraft des Heiligen Geistes diese Veränderung in unserem Leben ist. Habt ihr gemerkt, wie die gelebt haben, die Christen? Das möchte ich zum Schluss noch mal einmal kurz wiederholen. Es waren Versager. Der große Anführer Petrus war der Oberversager. Die haben alle versagt, so wie du und ich. Wisst ihr, was das Schlüsselergebnis war, das Schlüsselerlebnis, als der Heilige Geist kam? Und ich möchte dir das heute so mitgeben. Hör auf. Hör endlich auf, aus eigener Kraft zu versuchen, so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Du schaffst es nicht. Sondern fang an und kapier eins. Herr Jesus, das, was ich brauche in mein Leben, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der kann in dein Leben die Dinge so verändern, dass du nur staunen kannst. Das möge der Herr und der gute Heilige Geist in dein und in mein Leben schaffen.